Мы вышли с семьей, собрались, вот наша невеста, невестная семья.
Sechs Tage nach dem Beginn des Kriegs haben wir unsere Sachen gepackt und sind aufgebrochen. Meine Eltern, Geschwister und unsere Schwiegerfamilie und die Schwester meiner Mutter. Mein Onkel ist nachgekommen. Während der Fahrt hörten wir, dass es in Arzach eine große Explosion gegeben hat. Daran erinnere ich mich noch. Und wir standen unfassbar lang im Stau. Es waren so viele Menschen unterwegs. Viele übernachteten in ihren Autos. Für ältere und kranke Menschen war es sehr anstrengend. Später haben wir erfahren, dass einige während der Fahrt sogar gestorben sind.
Das ist Tatjana. Sie ist 16 und kommt aus Bergkarabach. Vor 3 Jahren musste ihre Familie dort alles zurücklassen und fliehen.
Ich vermisse meine Stadt, meine Schule und meine Freunde. In meiner Gegend war klar, wir halten zusammen. Einer für alle. Nachts haben wir unsere Haustür offen gelassen. So eng war das Verhältnis zu den Nachbarn. Das ist hier natürlich ganz anders. Ostblick, der Podcast über Osteuropa.
Hier sprechen wir mit echten Menschen von vor Ort, die uns aus ihrer Erfahrung berichten und mit Experten, die uns wichtige Hintergründe dazu liefern. Im Fokus, wie immer, die Frage, was hält die Menschen zusammen? Heute geht's nach Armenien, ein wunderschönes Land im Südkaukasus, das ich für diese Folge selbst bereisen durfte. Das Essen, die Kultur, die Geschichte, das alles hat mich einfach umgehauen. Und erst recht die raue Landschaft und die Berge, vor allem, weil man da auf Schritt und Tritt uralte Klöster und Kirchen zu sehen bekommt. Und die haben echt nochmal eine ganz andere Optik als die Kirchen hier bei uns im Westen. Denn wusstet ihr, dass Armenien das älteste christliche Land der Welt ist? Mehr Fun Facts gibt's in dieser Folge. Zuerst starten wir aber mit dem Konflikt um Bergkarabach. Ich bin Elena, eure Host, und jetzt ganz viel Spaß beim Eintauchen. Vielleicht habt ihr auch noch diese Bilder im Kopf von der Straße, wo sich kilometerlang die Autos stauen. Das war 2023, als Aserbaidschan beschlossen hat, Bergkarabach soll uns gehören, die armenische Bevölkerung muss weg. Die Aseris waren militärisch deutlich überlegen und die russischen Friedenstruppen, die damals im Hochland stationiert waren, sind nicht eingeschritten. Die Leute in Bergkarabach hatten also nicht wirklich eine andere Wahl, als ihre Sachen zu packen und ihre Heimat zu verlassen. Ganz easy war das allerdings nicht. Die Gegend um Bergkarabach ist ziemlich bergig und die einzige Verbindungsstraße, der Lachin-Korridor, der war in kürzester Zeit komplett überfüllt. Obwohl es bis zur armenischen Grenze eigentlich nur 90 Kilometer sind, dauerte die Flucht zum Teil mehrere Tage. Auch Tatjana hat diesen Weg hinter sich. In Jerewan, der Hauptstadt Armeniens, hat für sie ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Heute macht sie eine Ausbildung zur Buchhalterin. Doch in der neuen Heimat anzukommen, das war nicht einfach, erinnert sie sich. Denn obwohl die Bergkarabacher ethnisch gesehen Armenier sind, gibt es Unterschiede in der Kultur, Mentalität und in der Sprache.
Am Anfang, als ich nach der Schule nach Hause kam, habe ich erst mal geweint. In der Klasse habe ich mich nicht getraut, auch nur ein Wort zu sagen. Wir Arzacher waren still, selbst wenn wir die Antwort wussten. Das lag an unserem Dialekt. Wir fielen auf. Es gab sogar Lehrer, die uns benachteiligt haben. Der Konflikt ist in Armenien ein heißes Eisen. Sie haben zu uns gesagt, Arzach gehört euch nicht. Verhaltet euch normal. Manche versuchten, ihre Herkunft deshalb zu verheimlichen, aus Scham und Angst vor Ausgrenzung.
Mit Arzach meint Tatjana übrigens die Republik Bergkarabach, ein de facto Staat auf aserbaidschanischem Boden. De facto deshalb, weil er die Autonomie zwar deklariert hat, diese international aber nie anerkannt worden ist. Der Konflikt um die Republik hat die armenische Gesellschaft tief gespalten. Auf der einen Seite wollen die Armenier die Enklave natürlich behalten und am liebsten zurückhaben. Sie sind sauer, dass die Politik nicht mehr versucht hat, um die Vertreibung zu verhindern. Und auf der anderen Seite hat schon der erste Krieg um Bergkarabach, das war in den 90er Jahren, über 30.000 Leben gekostet. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man durchs Land fährt. Immer wieder Soldatenfriedhöfe, gekennzeichnet durch armenische Flaggen. Auf meiner Reise treffe ich Menschen, die dieser Verlust hart getroffen hat. Sakaran Gayana zum Beispiel. Eine Frau Anfang 60, die deutlich älter aussieht, als sie ist. Auch sie ist aus Bergkarabach geflohen und ihr Sohn fiel bei der letzten Militäroffensive von Aserbaidschan im September 23. Die Erinnerung an ihn trägt sie nun immer bei sich. Sein Foto steckt in einem Medaillon, das um ihren Hals hängt.
Sehen Sie, wie hübsch er war, wie klug. Er hatte eine große Zukunft vor sich. Es gibt keinen Augenblick, in dem ich nicht an ihn denke. Unser Leben geht weiter, aber nichts kann mir meinen Sohn ersetzen. Ich fühle mich leer. Das eigene Kind zu verlieren, ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann.
Eine Begegnung, die mich berührt und die mich ziemlich nachdenklich macht. Kann es jemals Versöhnung geben, wenn in Familien ein Bruder, ein Freund oder ein Onkel gefallen ist? Sind Vergebung oder Sühne überhaupt denkbare Kategorien? Oder habe ich da mal wieder meine deutsche Brille auf? Zoomen wir noch mal ganz kurz raus. Wem das Territorium um Bergkarabach gehört, darüber streiten sich Armenier und Aseris schon ganz schön lange. Völkerrechtlich gesehen steht es Aserbaidschan zu. Beide Seiten sehen die Region aber als Teil ihrer Geschichte. Neben den historischen Gebietsansprüchen geht es bei dem Konflikt auch um das kulturelle Erbe, um Bodenschätze und die Religionszugehörigkeit. Ein besonders Wunderpunkt, denn schon 1915 gab es im christlichen Armenien einen schlimmen Genozid. Da haben Soldaten des Osmanischen Reiches 1,5 Millionen Menschen auf grausamste Weise getötet. Und obwohl die systematische Vernichtung der armenischen Bevölkerung ausreichend belegt ist, erkennt die Türkei den Völkermord bis heute nicht an. Die prowestliche Regierung unter Premierminister Nikol Paschinyan will das Kriegsbeil nun endlich begraben und der Gewaltspirale mit Aserbaidschan einen Riegel vorschieben. Das wiederum finden viele Armenier gut, denn Frieden und stabile Beziehungen zu den Nachbarn könnten auch die Wirtschaft nach vorne bringen. Wie der Krieg das Land verändert hat, das will ich von Sebastian Hisch wissen. Sebastian ist Länderreferent bei Renovabis, dem katholischen Hilfswerk für Menschen in Osteuropa. Ich treffe ihn in Armenien, wo er viele soziale Projekte betreut. Nach einem Mittagsimbiss setzen wir uns an einen ruhig gelegenen See. Und Sebastian erklärt mir, 2023 war für das Land eine echte Zäsur.
Was ziemlich krass war, war tatsächlich das Vor und Danach. Also ich war davor schon ein paar Mal in Armenien. Und Armenier sagen von sich selber, dass wenn sie sich treffen auf der Straße, es wird immer erstmal ein Witzchen erzählt. Also jeder ist eigentlich relativ locker drauf, man kennt sich, man umarmt sich. Das gehört einfach so zum armenischen Leben dazu. Nach diesem zweiten Bergkarabach-Krieg oder den Angriff und die Vertreibung von Hunderttausenden von Menschen, war dieser Witz auf einmal weg. Und dieser Exodus, diese Vertreibung hat natürlich die Seele der Armenier ganz tief berührt. Aufgrund des Genozides, aufgrund dieses dunklen Kapitels in der armenischen Geschichte. Und was die Armenier, glaube ich, nicht nur traurig, sondern auch verängstigt und tief berührt hat, ist die Tatsache, dass niemand geholfen hat. Also ihre ehemalige Schutzmacht Russland hat mehr oder weniger tatenlos zugesehen. Aber auch wir, die EU oder die westlichen Länder, haben nichts getan. Und Armenien ist und bleibt ein kleines Land. Es gibt nur 2,5 Millionen Armenier in diesem Land. Das ist ein kleines, klitzekleines Volk, was sich natürlich selbstständig nicht wehren kann und die auf Hilfe von außen angewiesen sind. Und diese Hilfe ist ausgeblieben. Und das hat viele Armenier schockiert, verängstigt und traumatisiert. Und nicht nur die Geflüchteten, sondern auch die Armenier in Armenien, die wirklich Angst hatten, dass die Aserbaidschanis das komplette Land einnehmen.
Ihr mit Renovabis, ihr unterstützt ja auch viele von diesen Geflüchteten aus Bergkarabach. Wie versucht ihr sonst die Integration, aber auch die psychosoziale Bewältigung dieser Folgen aufzufangen?
Zunächst am Anfang, als die Vertreibung eben stattgefunden hat, waren die Bedarfe natürlich ganz klar, erstmal den vielen Geflüchteten ein Dach über dem Kopf zu sichern. Das heißt, da waren Projekte, die hauptsächlich in dem Bereich Wohnraumschaffung gingen. Da muss man sagen, dass die Armenier, die armenische Bevölkerung, nicht der armenische Staat, sondern wirklich jeder einzelne Armenier, glaube ich, wirklich Großes geleistet hat. Die Geflüchteten wurden als Brüder und Schwester aufgenommen und auch irgendwo verteilt. Und man darf ja nicht vergessen, dass Armenien jetzt kein superreiches Land ist oder eine superreiche Nation im Wohlstand wie Deutschland, sondern eines der ärmsten Länder immer noch ist. Und trotzdem haben die Menschen ihre Häuser und ihre Wohnungen geöffnet und entfernte Bekannte oder auch Fremde aufgenommen. Über die Zeit hat sich natürlich jetzt der Bedarf auch geändert. Jetzt gehen die Projekte mehr in Richtung Integration, in Richtung Ausbildungsprogramme. Es geht darum zu gucken, wie die Menschen, vor allen Dingen jetzt nach 3 Jahren, ist die Unterstützung des Staates für viele der Geflüchteten ausgesetzt. Also es gibt immer weniger Geld für die Geflüchteten. Das heißt, sie müssen jetzt selber Geld verdienen. Und da geht es jetzt eben darum zu gucken, wie können wir, beziehungsweise wie können unsere Partner hier vor Ort die Menschen wieder in Lohn und Brot bringen.
Jetzt ist das schon ein paar Jahre, kann man sagen, her. Wie ist denn so aktuell die Situation der Geflüchteten? Was kriegst du davon mit?
Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Familien, die sich wunderbar integriert haben und jetzt dabei sind, ein neues Leben sich in Armenien aufzubauen. Es gibt aber auch genügend Familien noch, die sagen, nee, unser Zuhause ist die Bergkarabach-Region. Wir haben da vielleicht gerade erst unser Haus gebaut oder wir haben da unseren Bauernhof. Ich denke, bei vielen ist die Hoffnung zurückzukehren schon noch ganz tief im Herzen drinnen, auch wenn es jetzt politisch eigentlich unmöglich erscheint. Bleibt schwierig.
Nach den Militäroffensiven 2020 und 2023 hat Aserbaidschan nämlich die Kontrolle übernommen. Militärisch und administrativ. Das heißt, die selbsternannte Republik Arzach gibt es gar nicht mehr. Armenien, das hat Sebastian gerade schon erwähnt, ist ein ziemlich armes Land. Laut World Vision lebt fast ein Viertel hier unterhalb der Armutsgrenze. Und ich finde, das merkt man auch. Wenn man ein bisschen außerhalb der Hauptstadt unterwegs ist, sieht man viele abgerockte Häuser. Im Winter ist es darin kalt, weil viele Familien kein Geld haben zum Heizen. Und mehrfach müssen wir auch anhalten, weil uns eine Schafs- oder Ziegenherde passiert. Schafzucht ist in ländlichen Gebieten oft die einzige Existenzgrundlage. Ihr müsst euch das Leben also sehr einfach vorstellen auf dem Land. Und ich will von Sebastian wissen, was ihn eigentlich motiviert, in diesem Land aktiv zu sein.
Diese Definition von arm, wenn wir von armen Menschen sprechen, sprechen wir ja eigentlich ausschließlich davon, dass sie kein Geld haben. Und ja, das gibt es in vielen Bereichen oder Regionen und es ist Armenien definitiv ein Land, was nicht sehr viel Geld hat oder wo das Geld sehr ungleich verteilt ist und wo viele Menschen wenig Geld besitzen. Aber Armenien ist eben überhaupt nicht arm, wenn es um Kultur geht, wenn es um Gastfreundschaft geht, wenn es um Landschaft geht, wenn es um Glaube geht. Und ich denke, Armenien ist ein Land, wo ich persönlich immer jedes Mal erstaunt bin, wenn ich hier bin, wenn ich hierher reisen darf, wenn ich die Gastfreundschaft spüren darf, wenn ich das Essen essen darf, wenn ich die Lieder höre, wenn man hier in die Kirche geht. Also das Land ist eigentlich alles andere als arm. Und da nimmt man immer auf jeder Reise was mit, lernt was Neues. Das ist, glaube ich, die große Motivation.
Was ist dein Lieblingsessen?
Boah, mein Lieblingsessen in Armenien. Ich würde sagen, definitiv die vielen verschiedenen Barbecue-Sorten oder Variationen, die es hier gibt.
Da gehe ich definitiv mit. Die armenische Küche, die kann richtig was. Sie ist bekannt für ihr gegrilltes Fleisch in würziger Marinade, Auberginenröllchen und Feta-Käse, Fladenbrot mit frischen Kräutern und leckerer Joghurtpaste. Und dazu werden natürlich jede Menge Salate serviert. Das buttrige Hefeteiggebäck ist ein Gedicht. Und natürlich darf auch ein Glas Rotwein nicht fehlen. Oder 2. Oder 3. Die Weinkultur der Kaukasusrepublik ist nämlich ziemlich alt und wird über die Landesgrenzen hinaus exportiert. Sogar Granatapfelwein wird in Armenien hergestellt und der, Spoiler, schmeckt überraschend gut. Und wo wir schon bei Land und Leuten sind, hier sind 3 Fun Facts, die ihr über Armenien wissen solltet. Es leben ungefähr 3-mal so viele Armenier außerhalb des Landes wie in Armenien. Dass es so eine große Diaspora gibt, das hat mit dem Genozid zu tun, den ich eingangs erwähnt habe. Kommen wir zu Fun Fact Nummer 2. Der Berg Ararat ist das armenische Nationalsymbol, auch wenn er heute auf türkischem Staatsgebiet liegt. Yep, Noch so eine Territoriumsgeschichte. Tagsüber kann man den schneebedeckten Riesen übrigens aus der Ferne bewundern. Und falls er mal wieder vernebelt ist, dann sieht man ihn sonst auch auf fast jedem Souvenir. Übrigens ist das genau der Berg, auf dem Noah angeblich mit seiner Arche gelandet sein soll. Und lasst euch auf keinen Fall auf ein Schachturnier ein. Das wäre also Fun Fact Nummer 3. Denn die Armenier sind da ziemlich fit drin. Sie lernen die Regeln schon in der Grundschule und betrachten es als sowas wie ihren Nationalsport. Und dann hat Sebastian noch einen extra Tipp für alle Modebewussten unter uns.
Wenn man vorhat, nach Armenien zu reisen und man möchte als Touri nicht auffallen, dann empfehle ich jedem, ausschließlich schwarze Kleidung mitzunehmen, weil die heißeste Farbe in Armenien ist schwarz, vor allen Dingen unter Männern. Als Mann von oben bis unten schwarz angezogen und vielleicht noch eine Zigarette in der Hand und man gilt als Einheimischer. Ich habe fast keine schwarzen Sachen, deswegen stehe ich immer als Touri oder als Ausländer raus.
So, jetzt aber nochmal zurück zum Thema. Wie schafft es eine Gesellschaft nun, die eine so dunkle Vergangenheit hat, die zum Großteil gar nicht in ihrem Land lebt, überhaupt zusammenzuhalten? Dazu die Einschätzung von Sebastian.
Was ich gelernt habe, ist, dass obwohl Armenien so klein ist, es gravierende Unterschiede zwischen Westarmeniern, Südarmeniern, Nordarmeniern und so weiter gibt. Das kann ich als Außenstehender, werde ich niemals begreifen. Und ich glaube, selbst wenn ich jetzt hierher ziehen würde und die nächsten 20 Jahre hier lebe, dazu muss man Armenier sein, um das wahrscheinlich wirklich zu verstehen. Was aber auch auffällt, es gibt ja mittlerweile fast 10 Millionen Armenier, die eben im Ausland leben. Die sind in Frankreich, die sind in Amerika, die sind in Deutschland, die sind zweite, dritte Generation. Die sagen über sich, aber dennoch, sie sind Armenier. Obwohl sie vielleicht nur einmal im Jahr nach Armenien fliegen oder noch nie da waren. Also so gesehen gibt es da wieder eine extreme Identifikation mit dem Land und der Kultur und der Geschichte, der traurigen Geschichte oder der faszinierenden, der komplexen Geschichte. Man identifiziert sich als Armenier, aber man ist auch stolz auf seine individuelle Kultur. Und aktuell, politisch gesehen, gibt es, glaube ich, doch ziemliche Spannungen. Wir haben ja gesehen, dass es zwischen der aktuellen Regierung und der armenisch-apostolischen Kirche, der Staatskirche, gerade große Zerwürfnisse gibt, gegenseitige Anfeindungen.
Hier erlaube ich mir nochmal einen klitzekleinen Einschub. Denn was da gerade zwischen der armenisch-apostolischen Kirche und der Regierung abgeht, das ist mehr oder weniger absurd. Unter anderem kursiert zum Beispiel ein Sexvideo, das angeblich einen Priester mit seiner 10 Jahre älteren Tante zeigen soll. Gegen das Oberhaupt der Kirche stehen Vorwürfe im Raum, er habe eine Tochter. Trotz Zölibats, versteht sich. Und obendrauf behauptet die Regierung ganz offen, der Kirchenmann sei ein KGB-Agent und stecke mit Russland unter einer Decke. Die Kirchenleitung streitet diese Vorwürfe natürlich ab und fordert ihrerseits den Rücktritt des regierenden Premiers. Diesem wird wiederum vorgeworfen, sich in kirchliche Angelegenheiten einzumischen. Es gab sogar schon ein paar Priester, die angeblich sehr konkrete Putschpläne gegen die Paschinyan-Regierung geschmiedet haben. Die sitzen mittlerweile allerdings in Haft. Wenn ihr mehr über den Beef zwischen Staat und Kirche wissen wollt, dann schaut mal auf domradio.de vorbei. In den Shownotes habe ich euch ein paar Artikel dazu verlinkt.
Armenier sind, so habe ich sie erlebt, tief religiöse Menschen. Denen kann das nicht egal sein. Also ich denke, dass dieser Konflikt, auch wenn es auf politischer Ebene ist, das nimmt jeden mit, auch irgendwo in einem Dorf oder sowas. Also ich denke, da ist aktuell doch eine Spannung da. Und ich glaube auch, und ich sehe das in vielen osteuropäischen Ländern und hier in Armenien eben auch, diese Spannung zwischen den Generationen. Es gibt die Generation, die Eltern, die Großeltern, die unter sowjetischen Medien und Zeiten aufgewachsen sind, die Russland kennen als Freund und als Vertrauten, die russische Medien konsumieren, die Russisch sprechen und so weiter. Und dann gibt es die junge Bevölkerung, die eher auf die EU blickt, auf unsere Werte, auf unsere Möglichkeiten. Und es ist in Armenien aber noch mal komplizierter und noch mal verquirlter. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bist du als Armenier erstmal Armenier und man hält zueinander.
Und siehst du Armenien auf EU-Kurs?
Ich denke schon. Als ich hier bei Renovabis vor 4 Jahren angefangen habe und meine erste Dienstreise gemacht habe, war das noch ganz anders. Da standen an der Grenze russische Soldaten. Da war Russland noch die Schutzmacht. Wir haben Projekte im Norden, im Gyumri, da gibt es eine große Kaserne. Als wir da ein landwirtschaftliches Projekt besucht haben, sind russische Panzer an uns vorbeigefahren und russische Kampfjets über uns drüber geflogen. Also da war Russland wirklich noch präsent. Jetzt, 3 Jahre später, sind die russischen Grenzsoldaten nicht mehr da. Die sind ersetzt worden durch armenische Soldaten. Die Kaserne in Gyumri ist immer kleiner geworden. Die Soldaten wurden abgezogen, wahrscheinlich in die Ukraine. Und man merkt, dass es ein Umdenken zumindest auf Regierungsebene gibt. Ein Hinwenden zur EU, weil man sich von Russland vergessen und wahrscheinlich betrogen gefühlt hat mit dem Angriff auf die Bergkarabach-Region.
Da schließt sich der Kreis also und wir sind wieder bei der Frage, wie können Vertriebene in Armenien richtig ankommen? Kann Integration überhaupt funktionieren in einem Land, das selbst vor großen Herausforderungen steht? Auf meiner Reise habe ich auch ein Bildungszentrum besucht, in Yeghegnazor, einer Stadt im Süden. In der ländlich geprägten Region sind seit dem Krieg ungefähr 2500 Flüchtlinge untergekommen. An den Wänden des Ateliers kann ich bunte Bilder sehen, Kunstwerke von den Malkursen, die hier am Wochenende stattfinden. Sie sollen Jugendliche auf eine Hochschullaufbahn vorbereiten. Als ich reinkomme, herrscht eine konzentrierte Atmosphäre. Ein junger Armenier hat zum Beispiel Earpods im Ohr und zeichnet gerade ein überdimensional großes Gesicht auf einer Staffelei. Andere beugen sich über ihre geometrischen 3D-Zeichnungen mit Bleistift. Von den 35 Teilnehmern kommen 7 aus Bergkarabach. So wie die 15-jährige Milena. Sie will Architektin werden und kommt deshalb jeden Samstag hierher. Denn die 3-stündigen Kurse sind kostenlos.
Manchmal kreisen meine Gedanken im Kreis. Wenn ich hier zeichne, vergesse ich alles um mich herum.
Und genau darum geht es auch, erklärt mir Hayarpi Agakanyan von der Community Development NGO, einer Organisation, die die Malkurse zusammen mit dem Hilfswerk Renovabis finanziell ermöglicht.
Am Anfang haben die Kinder fast nur mit dunklen Farben gemalt. Das hat uns der Lehrer erzählt. Ein Spiegel ihrer inneren Verfassung. Sie malten Kirchen, Berge, Motive aus ihrer Heimat. Nach 3, 4, 5 Monaten benutzten die Kinder schon fröhlichere Farben. Rot, Gelb, Grün. Und malten Blumen, Herzen, Comicfiguren und sowas. Aber das Wichtigste ist, sie sind offener geworden. Wir hoffen, dass sie so den Verlust ihrer Heimat und ihr Trauma in der Kunst verarbeiten können.
Hayapi erzählt mir, dass der Krieg bei vielen Kindern Spuren hinterlassen hat. Manche hätten seit den Bombenexplosionen Schwierigkeiten zu sprechen. Überhaupt würden viele Bergkarabacher auch die Hoffnung verlieren, ohne Job und ohne Perspektive. Es ist schwer für sie, ein neues Leben zu beginnen, weil sie alles verloren haben. Alle Geflüchteten, mit denen ich spreche, wollen irgendwann wieder zurück. Anush, die ich zu Hause besuche, schaut sich jeden Abend YouTube-Videos an von den ihr bekannten Straßen und Häusern und Dörfern, einfach um die Erinnerung daran wachzuhalten.
Ich fühle mich hier zu Hause, weil ich hier wohne und arbeite. Aber sollte es nur die kleinste Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr geben, sind mein Mann und ich die allerersten, die gehen.
Anush ist 32. In Bergkarabach war sie Tanzlehrerin. Tanzen ist für sie wie Therapie. Sie tanzt, um den Schmerz abzuschütteln, zumindest für einen kleinen Augenblick. In Tanzkursen ermöglicht sie das Jugendlichen, die ebenfalls aus Bergkarabach geflüchtet sind. Die 16-jährige Tatjana, die ihr am Anfang der Folge gehört habt, sieht das ähnlich.
Arzach wird noch unser, wenn wir uns an ihn erinnern.
Arzach wird irgendwann wieder uns gehören. Wir dürfen das nur nicht vergessen.
Körperlich anwesend sein, aber im Kopf wo ganz anders, das stelle ich mir super anstrengend vor. Fremd in einem Land, das eigentlich Heimat ist. Irgendwie. Oder zumindest sein sollte. Die Flüchtlinge von Bergkarabach haben eine leidgeplagte Geschichte im Gepäck. Und doch finden sie kreative Wege, damit umzugehen. Armenien hat mich beeindruckt. Am Tag der Abreise liege ich noch lange wach und sortiere die Bilder im Kopf. Die kargen Landschaften mit den uralten Klöstern in den Hängen, die dörflichen Szenerien, durch die ein Straßenhund streift und dann ganz lange wieder nur Straße und sonst nichts. Und natürlich die Menschen, die trotz all der Herausforderungen stark bleiben, Wärme ausstrahlen und irgendwie das Beste draus machen. Ein super spannendes Land, in das ich bestimmt nicht zum letzten Mal gereist bin. Habt ihr Ostblick eigentlich schon abonniert, um keine Folge mehr zu verpassen? Zum Beispiel die nächste, da geht's nämlich nach Serbien, ein Land, in dem politisch gerade ziemlich viel los ist und wo die gesellschaftliche Spaltung ebenfalls ein Riesenproblem ist. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder hier dabei seid. Ich bin Elena und das war
Ostblick, der Podcast über Osteuropa. Eine Kooperation von domradio.de und Renovabis, dem katholischen Hilfswerk für die Menschen in Mittel- und Osteuropa.